der Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen bei der aktuellen Ausgabe des Kunstfunken, dem Podcast für Kunst und Kultur des Landes Steiermark. Mein Name ist Lydia Bismann und ich darf heute als Gastgeberin Bernhard Steirer vom Elevate Festival begrüßen. Bernhard Steirer ist Miterfinder und Organisator des Festivals für Musik, Diskurs und Kunst, das im kommenden Jahr seinen 20. Geburtstag feiern wird. Lieber Bernhard, du bist ja schon vor dem Elevate als DJ Illinois, Musiker und Veranstalter in der Stadt umtriebig gewesen. Inzwischen bist du ja schon seit Jahren hauptberuflich Eventmanager. Magst du uns vielleicht zum Aufwärmen verraten, wie dein Leben vor dem Elevate ausgesehen hat und wie du selbst zur elektronischen Musik gekommen bist?
Da muss ich weiter ausholen. Also bei mir, Musik hat, ich würde mal sagen, so ab spätestens der Jugend, so mit 12, 13, 14 Jahren, dann endgültig eine sehr wichtige Rolle zu spielen begonnen. Ich hab Gitarre gespielt, klassisch und auch in Bands, E-Gitarre, und habe mich relativ früh vielleicht für Musik zu interessieren begonnen, die dann aber irgendwann sehr bald nicht mehr ganz altersgemäß war. Also habe dann so Spezialistenmagazine wie Spex damals gelesen oder Radiosendungen wie FM4 im Sumpf, davor die Musicbox gehört. Und ja, ich würde sagen, ich bin dann einfach so ein jugendlicher Musiknerd gewesen. Und ja, also Musik war relativ, ab einem relativ frühen Stadium sehr wichtig. Und ja, das war dann so irgendwann mal so mit 19 oder na, etwas später, ich glaube so mit Anfang 20 bin ich übers Auflegen, das so mit 19, ich glaube so in dem Zeitraum begonnen hat, über fast Zufälle, würde ich sagen, dazu gekommen, meine erste Veranstaltung zu organisieren, und habe dann gemerkt, dass mir das sehr gefallen hat oder etwas war, was mich wirklich so erfüllt hat.
Was war deine erste Veranstaltung?
Das war eine in der Generalmusikdirektion, die es mittlerweile auch nicht mehr gibt, eine Drum-and-Bass-Veranstaltung, wo ich über einen Bekannten in London, Londoner DJs und einen MC eingeladen habe. War eine Plattform oder ein Label, das es damals in Graz gab, das Breakform geheißen hat. Da hat es einen sehr lokal sehr bekannten DJ gegeben namens Stauder, der vor allem oder sehr vielen Veranstaltungen damals gespielt hat. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte, aktive Berührungspunkte mit elektronischer Musik, was Auflegen und auch Veranstaltungen betroffen hat. Und wenig später, auch zu dieser Zeit, hat dann ja auch die Postgarage aufgesperrt, und da habe ich mit einer Freundin, nämlich Martha Bismann, angefangen, ein Austauschprojekt mit England zu organisieren. Brighton Calling hat es geheißen. Das war eine Sache, die uns damals sehr in Beschlag genommen hat. Da sind sehr viele Dinge passiert mit Besuchen und Gegenbesuchen in England. Wir haben damals Musikerinnen und Künstlerinnen aus England nach Graz eingeladen. Im Gegenzug sind wir so mit Delegationen auch zurück nach England geflogen, und da waren unter anderem Binder Kriegelstein dabei und sehr viele DJs und Leute aus der elektronischen Musik aus Graz. Und genau, und parallel dazu hat es auch dann so gemeinsame Aktivitäten mit einem meiner späteren Partner, Daniel Erlacher, gegeben, den ich auch zu dieser Zeit kennengelernt habe, und wir sind dann über Umwege dazu gekommen. Ich glaube, das war 2002, da waren noch andere Leute dabei, zum Beispiel Simon Hafner, so ein zusammengewürfeltes Konsortium, würde man vielleicht heute sagen, im ehemaligen Kristallwerks eine sehr große Veranstaltung zu organisieren. Und ja, es ist damals einfach sehr viel in unterschiedlichsten Konstellationen passiert, und das war so der Beginn meiner Veranstalterkarriere.
Okay, und wie ist es zur Gründung des Elevate Festivals gekommen? Was hat dich und den Rest des Teams, also das Gründungsteam ist ja quasi fast unverändert, bis, ich glaube, der Daniel ist weg inzwischen.
Daniel ist nicht mehr Teil vom, wie sagt man, operativen Teil des Festivals, ist aber noch immer involviert, also macht im Hintergrund nach wie vor sehr viele IT-Dinge und Sachen, hat sich jetzt beruflich neu orientiert. Ansonsten zur Gründung des Festivals ist zu sagen, dass es ebenfalls wieder in der Postgarage sowas wie einen Blueprint gegeben hat zu Elevate namens Exit Space. Das war eine Veranstaltungsserie, wo das Konzept von es gibt eine Panel-Diskussion und danach eine Nacht mit Clubmusik im gleichen Raum so zum ersten Mal stattgefunden hat. Da hatten wir auch so ja, sehr, sehr unterschiedlich ist. Also Daniel hat damit begonnen. Ich bin dann später auch Teil von dem Organisationsteam geworden. Und wir hatten damals auch so illustre Gäste wie, ich glaube, Hermes Fettberg war mal da, Karl Fluch vom Standard, also so bunt zusammengewürfelte Diskussionen zu unterschiedlichen Themen. Und die Grundidee von Elevate war von vornherein dieses Konzept von Exit Space in einfach einem größeren Rahmen, am und im Schlossberg auf größere Beine zu stellen, was wir dann mit Elevate 2005 zum ersten Mal umgesetzt haben.
Und wie seid ihr auf den Namen gekommen? Das hat ja mit dem Schlossberg zu tun, oder?
Ja, wir sind schon mitten in den Planungen zum Festival gewesen und hatten tatsächlich noch keinen Namen für das Festival.
Nicht?
Und sind dann im Café Iola gesessen bei einer Besprechung. Und mit dabei war ein Freund aus England. Und mit dem bin ich mit dem Schlossberglift draufgefahren zu dieser Besprechung. Und wie wir dann so gemeinsam am Tisch gesessen sind und wieder das Thema oder darauf kam, dass wir noch keinen Namen für das Baby hatten, für das Kind, meinte er, ja, Elevator oder Elevate. Und dann das ist dann irgendwie so hängen geblieben. Und hat nach ein paar Tagen noch immer Sinn gemacht, weil oft ist es so, dass man irgendwas, einen Namen oder irgendeinen Slogan oder was auch immer manchmal im Kopf hat und wenn man dann näher drüber nachdenkt oder drüber geschlafen hat, findet man es nicht mehr so toll. Das war aber in dem Fall so, dass das unter Anführungszeichen picken geblieben ist und das ist dann der Name für das Festival geworden. Und hat dann natürlich in mehrerer Hinsicht Sinn gemacht, weil ja einerseits natürlich der Schlossberglift, der die Locations im Berg miteinander verbunden hat oder noch immer verbindet. Und andererseits auch so das Bemühen des Festivals, neue Inhalte so nach oben zu befördern und zu präsentieren.
Genau. Ja, das heißt ja auch hinaufheben.
Genau, emporheben, genau. Ja, zu genau. Elevaten.
Ja, das ist schön. Ah, inzwischen hat das Elevate, ist ja ein bisschen vom Schlossberg weggewandert. Ihr habt ja eure Fühler über die ganze Stadt und auch das ganze Jahr ausgestreckt. Es gibt Satellitenkonzerte zum Beispiel heuer mit Nils Frohm auf den Kasematen, das ist Open Air angelegt.
Genau, am 7. Juli.
Ja. Dann gibt es eben Kunstinstallationen im öffentlichen Raum, die ja länger zu sehen sein werden, als das Festival dauert. Es gibt ganz was Besonderes, die Beschallung des Schlossberglifts. Es gibt halt Liftmusik, das finde ich ziemlich lustig. Das war schon ein paar Mal, glaube ich, hintereinander, zum dritten. Und
genau, also Music for Elevators, diese Serie, auf die du jetzt wahrscheinlich anspielst, die haben wir, dass ich jetzt keine falsche Jahreszahl sage, aber ich glaube, es war 2018 oder 2019 zum ersten Mal rund um Jimmy Tenor realisiert. Die Idee dazu kam auch tatsächlich erneut bei einer Fahrt mit dem Schlossberglift. Dieses Mal war Roland Oreski, also mein zweiter Partner, mit Jimmy im Lift unterwegs. Ich glaube, am Sonntag nach dem Festival oder während dem Festival, wenn es nicht sogar ein Montag war, Jimmy Tenor war auf alle Fälle noch in Graz und Roland hat dann so den obligatorischen Tourismusbummel mit ihm durch die Stadt gemacht. Und bei der Gelegenheit sind sie dann eben auch am Schlossberg gelandet und mit diesem Lift gefahren. Und Jimmy Tenor meinte dann, dass ihm immer schon dieses Konzept von Liftmusik, von so Elevator-Music interessiert hat und ob es nicht möglich wäre, da etwa in diese Richtung zu denken. Und Roland hat diese Idee dann weiterverfolgt, gemeinsam mit Jimmy zuerst. Und so ist diese in Anlehnung an ein Brian Eno-Album, nämlich Music for Airports, das sehr bekannt ist, von Brian Eno, eines der bekanntesten Ambient-Alben, haben wir dann diese Lift-Musik-Serie zum ersten Mal mit Jimmy Tenor realisiert.
Genau, Fahrstuhlmusik. Aber war das für euch von Anfang an so geplant, dass ihr mehr und mehr Locations dazu nehmt? Oder wie hat sich das entwickelt?
Die Idee... Wir waren in der Tat am Anfang in den ersten Jahren des Festivals schon sehr auf den Berg fokussiert. Mhm. Anfänglich hat ja alles tatsächlich im oder am Berg stattgefunden, auch der Diskurs, der war in den ersten, ich sage mal fast 7, 8, 9 Jahren immer im Dom im Berg, im Vorfeld des Musikprogramms, was organisatorisch ja wirklich wahnsinnig kompliziert zu realisieren war, teilweise, weil wir auch sehr aufwendige Musikproduktionen hatten. Das heißt, die Soundchecks mussten oftmals am Vormittag stattfinden oder am frühen Nachmittag.
Wie war das? Da war zuerst Diskussion im Raum und
genau.
Dann musste die umbauen.
Dann musste umgebaut werden, die Stühle weggeräumt werden und dann hat sich das Ganze in einen Dancefloor, in eine Musikbühne verwandelt. Und das haben wir jahrelang so durchgeführt, und auch wirklich zum Teil sehr aufwendige Produktionen vor Ort umgesetzt. Und irgendwann ist dann die Idee aufgetaucht, das auch im Forum Stadtpark umsetzen zu können. Und das hat sich dann als sehr fruchtbarer Boden für das Diskursprogramm für sehr viele weitere Jahre dann entpuppt und uns auch dabei geholfen, ja, etwas stressfreier den ganzen Musikpart umsetzen zu können.
Ja, genau.
Und ansonsten, ja, ich würde mal sagen, dass sich das mit ab 2016, 17 herum abgespielt hat, auch im Zusammenhang mit zwei Creative-Projekten, bei denen wir beteiligt waren als Partner, das heißt von der EU finanzierte Projekte, wo wir mit einem sehr großen internationalen Konsortium zusammengearbeitet haben. Und im Vorfeld dazu ist es auch dazu gekommen, dass wir mit Partnern vor Ort wirklich so einen, die nach Graz eingeladen haben und einen Stadtspaziergang gemacht haben und die Locations oder Möglichkeiten, die die Stadt geboten hat, gemeinsam.
Wieder mit dem Liftfahren.
Genau, wieder mit dem Liftfahren. Und vor allen Dingen halt einfach so quer durch die Stadt spazieren und wir haben damals wirklich die Chance genutzt, so die Stadt mit durch andere Augen zu betrachten. Das heißt, wir haben wirklich so unsere Partner aus dem Ausland gebeten, so zu sehen, was ihre Eindrücke sind, wie sie diese Locations, die wir haben, nutzen würden. Und darüber sind wir dann auch auf ganz neue Konstellationen gekommen, die man jetzt auch so in der Form noch immer findet im Programm. Hat dazu geführt, dass wir auch mehr Locations und auch so die ganze Stadt raumgreifender bespielt haben und uns natürlich, also den Berg jetzt nicht komplett außer Acht gelassen haben, aber uns auch mehr in die Stadt reingewagt haben mit unterschiedlichen Bühnen.
Das heißt, 2016 ist das Elevator dazu, das Orpheum als Location oder war das vorher schon?
Das Orpheum hatten wir wahrscheinlich davor auch schon mal im Programm, müsste ich jetzt nachschauen, aber ich denke mal, dass das ab 2017 war das so, dass das Orpheum auch als Eröffnungslocation gedient hat und dann auch vermehrt für größere Musikformate. Wir hatten auch zweimal Daytime elektronische Musikformate, größere, da war unter anderem Roman Flügel, DJ Kotze mal da, 2018 war das, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben mit AV-Bühnen experimentiert, es waren größere Bands wie Sano schon mal da, DAF haben eine ihrer letzten Shows in Graz so gespielt am Sonntag. Und ja, also das war einfach so ein bisschen ein Aufbruch zu neuen Ufern für uns, wo wir einfach gemerkt haben, dass das Festival, das Publikum diesen Schritt auch mitträgt. Und es war von der Dramaturgie, hat es absolut Sinn gemacht, den Dom im Berg, den wir davor fast 4 bis 5 Mal teilweise bespielt haben, dann ein bisschen zu reduzieren und dafür auch so an anderen Orten der Stadt Schwerpunkte zu setzen.
Also die Locations so zu benutzen, für so wie sie gedacht sind, weil der Dom ist ja eine ganz gute Party-Location, wenn du es halt umbauen musst. Und dann gibt es ja noch am Schlossberg den Tunnel, der war auch von Anfang an dabei.
Genau, der Tunnel war von Anfang an dabei, also das ist zur Erklärung für die Zuhörerinnen, das ist Teil, wir nennen ihn Tunnel, die offizielle Bezeichnung ist Berg der Erinnerungen, Stollen, ist Teil, die Räumlichkeiten sind Teil von einem Teil der Schlossbergstollen, die für die Berg der Erinnerungen Ausstellung 2003 benutzt worden sind. Da sieht man zum Beispiel auch immer noch dieses Originalinventar, also grüner Teppich, der schon ein bisschen, also nicht an den Stellen, die wir benutzen, aber an anderen Orten sieht man, dass da schon ein bisschen der Zahn der Zeit daran genagt hat. Und ja, also das wird nicht sehr oft benutzt, aber ist ein immens wichtiger Ort für das Festival auch. Da finden teilweise wirklich die intensivsten Auseinandersetzungen mit Musik statt.
Ja. Und in Spitzenzeiten hattet ihr so um die 10.000 Besucherinnen an allen 4 Festivaltagen beim Elevate. Kannst du eigentlich sagen, wie sich euer Publikum zusammensetzt? Wie viele Leute kommen extra nach Graz zum Festival? Wie viel sind Einheimische, wie viel sind Zugraste, wenn man das so sagen kann?
Mit Zugraste, wenn man damit auch Wien meint oder halt Umland, haben wir tatsächlich, also der Großteil der Leute kommt natürlich schon aus Graz, aber es ist ein sehr, sehr großer Anteil von Besucherinnen, die aus Wien oder auch dem nahen Ausland kommt. Ich würde das ändert sich auch von Jahr zu Jahr. In den Corona-Jahren war es naturgemäß weniger. Und jetzt sind wir tatsächlich was den Vorverkauf betrifft, was da 50-50 gewesen. Und gegen Ende hin, die Leute von weiter weg buchen, sind natürlich frühere Tickets und Abendkasse und spätere Buchungen sind natürlich eher die Grazer, die sich dann natürlich bis zum Schluss Zeit lassen. und spontaner agieren, bei, was ihre Freizeitgestaltung betrifft. Die müssen sich auch keine Unterkünfte besorgen oder was auch immer oder Reiseplanungen machen. Und ja, ich würde mal sagen, momentan stehen wir bei einem Anteil von 60, 65, 35 oder 60, 40, also 60% der größere Teil nach wie vor Grazerinnen und Grazer. Und der Rest tatsächlich ja auch sehr international. Wir sind sehr happy, dass momentan wirklich gerade wieder der internationale Zuspruch enorm zugenommen hat, was wir in den Verkaufsstatistiken sehen, bis hin zu England, Frankreich, Spanien. Also das sind natürlich jetzt Ausreißer, aber wirklich stark sind in angrenzenden Nachbarländer, vor allen Dingen Slowenien und Ungarn, da kommen wahnsinnig viele Leute her.
Aus Slowenien kommt ja auch der populäre Philosoph Slavoj Žižek, den ihr für die Ausgabe 2023 eingeladen habt. Und der hat ja innerhalb kürzester Zeit gleich zwei Locations hintereinander ausverkauft. Der war geplant für den neuen Minoritensaal, den ihr ja auch neu bespielen wolltet dieses Jahr. Und dann im Ofem waren die Tickets auch sofort weg. Hat es das schon mal gegeben oder war das eine Premiere?
Das war in der Tat eine Premiere für uns. Also wir sind auch ein bisschen überrascht gewesen von dem so großen Interesse an seiner Person. Freut uns natürlich. Hat uns aber auch vor Probleme gestellt, weil wir eigentlich, wir hätten sehr gerne den großen Minoritensaal mit diesem doch sehr, sehr beeindruckenden barocken Ambiente bespielt. Und das war aber innerhalb von wenigen Tagen klar, dass das platzmäßig nicht reichen wird, was dort möglich ist. Und so sind wir dann ins Orpheum ausgewichen, wo sich das Szenario eigentlich fast wiederholt hätte. Also auch das ist mit dem Vorverkauf dermaßen intensiv weitergegangen, dass wir dann schon überlegt haben, in eine noch größere Location zu wechseln, haben uns dann aber auch aus organisatorischen Gründen irgendwann dazu entschlossen, dass wir sagen, okay, na, es reicht jetzt, wir stoppen das, und also den Vorverkauf, und arbeiten an einem Livestream für alle, die kein Ticket ergattern konnten. Und das ist jetzt so unser Szenario, wo wir denken, das passt, weil ja.
Ja, das passt sowieso, weil ihr habt Slavoj Žižek schon gekannt, aber es gibt viele Leute, die sagen, sie wissen eigentlich nicht, wer das ist, aber sie kennen ihn von Memes aus dem Internet.
Ja, genau. Ja, genau. I prefer not to.
Genau. und zum Diskursprogramm gleich. Ihr hattet ja schon eine Live-Schaltung mit Julian Assange im Programm. Zu Gast waren die Yes Men, Christian Felber, Noam Chomsky und auch die Schauspielerin und Tierrechtsaktivistin Pamela Anderson. Also es sind halt die großen Namen, aber tatsächlich nehmen sehr, sehr viele Leute beim Diskurs teil fest. Ich glaube, ihr habt so um die 50 Personen, die diesen Programmpunkt bestreiten. Ja,
als Sprecherinnen, ja. Genauso in dem Bereich. Also es ist ein sehr dichtes Programm, auch unabhängig von den großen Namen, die jetzt genannt worden
genau.
sind.
Genau. Ich persönlich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor, so viele Leute miteinander zu koordinieren und zu organisieren. Wie ist da euer Zugang? Und wie wählt ihr die Sprecherinnen überhaupt aus? Und welche Hürden musstet ihr bislang dabei meistern?
Also prinzipiell, ja, es ist natürlich kompliziert, ein Festival zu organisieren. Das trifft auch in ähnlichem Ausmaß auch auf ein Diskursprogramm, das man sich wie eine Konferenz vorstellen kann, zu. Was sind für Hürden zu bewältigen? Zuerst mal gibt es bei uns im Vorfeld Programmtreffen, wo sich wir arbeiten als Team in den unterschiedlichen Bereichen des Festivals. Also es gibt sowas wie eine Diskursgruppe, wo unterschiedliche Kuratorinnen und ja, die Festivalgründer Teil davon sind. Das Gleiche gibt es auch im Musik- und Kunstbereich. Bei regelmäßigen Programmtreffen wird zuerst einmal ein Thema festgemacht. Das ändert sich dann manchmal im Verlauf des Prozesses auch noch, wenn man drauf kommt, na, irgendwie, das ist jetzt nicht liegen geblieben oder man hat sich weiterorientiert. Und meistens kommt es dann dazu, dass wir dieses große Überthema dann in Teilbereiche runterbrechen und so Themenstränge, auch Narrative bilden, wo wir sagen, okay, das sind jetzt so aktuelle Ereignisse, die uns interessieren. Man muss auch immer ein bisschen so die aktuelle Entwicklungen versuchen zu antizipieren, weil oftmals gibt es Themen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt überpräsent sind und die sich dann aber auch sehr schnell abnutzen. Das heißt, wir müssen bei diesen Treffen oder bei dem, wenn wir Programme entwickeln, auch immer ein bisschen versuchen, in die Zukunft zu blicken. Mhm. Wie viel Substanz hat ein Thema oder wie schnell könnte sowas auch zu einer Abnutzung führen oder dazu, dass dann die Leute sagen, puh, ich kann es nicht mehr hören. Es gibt auch. Das heißt, das ist immer so ein bisschen die Herausforderung, Dinge zu finden, die tragfähig sind, die brisant sind, die aktuell sind Und andererseits aber, wo wir denken, dass die auch noch in einigen Monaten Zeit von Interesse sein werden. Und diese Abschätzungen versuchen wir zu treffen. Und dann fängt die Detailarbeit an, dass man einfach wirklich sagt, okay, welche Positionen finden wir spannend oder müssen repräsentiert sein bei einer Diskussion. Manchmal sind sie auch Vorträge. Und ja, dann geht es daran, wenn man diese Konstellationen, diese Wunschkonstellationen abgebildet hat, dass man dann mit konkreten Anfragen rausgeht und Leute einlädt. Und manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Man muss auch dazu sagen, dass wir im Diskursbereich, auch nicht im Musikbereich, wir können nicht mit riesigen Business-Konferenzen konkurrieren. Der Großteil des Diskursprogramms findet ja nach wie vor bei freiem Eintritt statt. Und so sind wir natürlich auch angewiesen auf Interesse auf der Gegenseite. Das heißt, dass die Leute müssen prinzipiell auch daran Interesse haben, nach Graz zu kommen, müssen das Festival interessant finden.
Gibt es Leute, die euch aktiv anschreiben und sagen, ich würde gerne mit dem Thema bei euch?
Das gibt es auch. Das gibt es auch im Musikbereich. Wir bekommen speziell im Musikbereich wahnsinnig viele Anfragen. Also es ist tatsächlich gar nicht mal so einfach für uns, da den Überblick zu bewahren. Also es kommen, ich würde sagen, fast täglich Bewerbungen rein. Im Musikbereich oder im Diskursbereich gibt es das auch, aber nicht in dieser Frequenz wie im Musikbereich. Also hat sicher dann auch damit zu tun, dass es im Musikbereich Labels und Agenturen gibt, die das auch hauptberuflich machen, eben zu Akquise zu betreiben. Ja. Im Diskursbereich ist es jetzt, was Sprecherinnen und Sprecher betrifft, es gibt auch hier Agenturen, gerade was jetzt so sehr bekannte Sprecherinnen und Sprecher betrifft, aber das ist nicht vergleichbar mit der Geläufigkeit.
Du Bernhard, wenn du jetzt gar nicht ans Geld oder sonstige Hindernisse denken müsstest, es gibt ja andere Gründe, warum jemand nicht zum Festival kommen kann, weil er im Gefängnis sitzt oder weil er oder weil es halt keine Einreiseerlaubnis gibt. Also wenn das alles keine Rolle spielen würde, welchen Musik-Act, welche Speaker oder welche Künstler auch würdest du gerne jetzt dabei haben, jetzt nur für dich, ohne auf irgendwelche anderen Leute Rücksicht zu nehmen?
Ohne auf irgendwelche anderen Leute also Rücksicht
zu nehmen. Dein Wunschprogramm quasi.
Mein Wunschprogramm, also mein Wunschprogramm in dem Sinne, gute Frage. Also Elevate ist ja nicht nur, das bin ja nicht nur ich oder das ist auch nicht nur der Roland, sondern das ist wirklich eine Gruppe von Leuten, wo sich auch innerhalb von den Teamdiskussionen da immer wieder so Dynamiken ergeben und das macht auch das Festival aus. Ich kann nur so einige Namen nennen, die wir ja immer wieder mal andiskutiert hatten. Und das, ja, ich glaube, es sind halt einfach teilweise Dinge, die wirklich auch an Budgets scheitern, muss man dazu sagen.
Ja, aber wenn das keine Rolle spielt,
Wenn das keine Rolle spielt, ich muss dazu sagen, dass sich diese Präferenzen oder Wunschkandidatinnen und Kandidaten auch wirklich immer ändern. Also das ist, die Frage ist für mich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich weiß, dass Björk immer wieder mal bei uns durch so Treffen gegeistert ist. Die spielt jetzt in Wien in den kommenden Monaten. Ja. Das ist ein konkretes Beispiel, an das ich mich erinnere. Lass mich kurz nachdenken. Slavoj Žižek ist tatsächlich ein Name gewesen, der sehr lange bei uns immer wieder auf der Liste stand, was nie geklappt hat, heuer zum Glück endlich klappt. Es ist schon sehr viel diskutiert und ich weiß noch, dass wir im allerersten Jahr versucht haben, Aphex Twin zu buchen. Sicher nicht einziges Festival, das das jemals probiert hat. Ich glaube, dem Donaufestival ist es einmal gelungen für ein DJ-Set vor ein paar Jahren. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass das aktuell noch unsere Wünsche sind. Die Wünsche, das sind wirklich auch immer wieder Momentaufnahmen, wo wir auch sehr, sehr, sehr zeitaktuell uns Dinge anschauen. Ja, aber einige der genannten Namen sind vielleicht so ein paar All-Time-Favorites, die wir irgendwann mal gerne umsetzen würden.
Ich meine, Björk kann man ja auch als Speakerin einladen, die hat sicher was zu sagen.
Absolut, ja.
Also das funktioniert.
Würden wir natürlich, auch, ja. Wie das eh schon auch mit Beaches oder anderen Persönlichkeiten passiert ist, also wenn man jemanden wie Björk, wenn wir jemanden wie Björk einladen würden und das klappen würde, dann würden wir natürlich auch mehr mit ihr machen wollen und sie mit Sicherheit auch fragen, ob sie Teil des Diskursprogramms werden möchte.
Ja, genau. Ja, nach 19 Jahren ist das Elevate-Konzept eigentlich aktueller denn je. Es ist sehr viel passiert seit der ersten Ausgabe. Es hat sich die MeToo-Bewegung entwickelt, die Klimakits, es gibt die Kleberkits, es gibt viel, viel mehr Aufmerksamkeit für LGBTIQ-Angelegenheiten und so weiter und so fort. Also Diskurs ist irgendwie Mainstream und spätestens seit der Pandemie in allen gesellschaftlichen Schichten angekommen, wie auch immer der Diskurs dort ausschauen mag. Aber im Gegensatz dazu, was hat sich im Bereich der elektronischen Musik verändert in den letzten 19 Jahren? Seit Beginn des Festivals, welche? Was ist, also Techno ist zum Beispiel wieder Retro, bemerke ich, volle Freude, man kann wieder tanzen gehen in meinem Alter. Aber was ist neu, was ist dazugekommen, was ist eben in Mode, was ist wieder weg?
Mhm. Gibt es auch so. Wenn ich so man kann ja fast sagen, die letzten 20 Jahre nachdenke, was auf alle Fälle sehr augenscheinlich ist, ist das, und das, was sehr erfreulich ist, ist, dass nämlich sehr viel mehr Frauen Teil der elektronischen Musikszene geworden sind, also gerade was die aktive Rolle als DJ oder auch als Produzentinnen betrifft. Das ist wirklich augenscheinlich, also wir sind jetzt nicht so, dass wir auf Punkt und Komma genau eine 50%-Quote bei allen Bühnen anstreben oder anstreben vielleicht schon, aber jetzt letztendlich geht es dann doch auch immer um gute Inhalte. Aber ich denke mal, dass wir einen höheren Frauen- oder Non-Male-Anteil oder wie auch immer, höher denn je hatten am Festival. Ja. Und das gelingt auch, ich würde mal sagen, immer einfacher, weil es einfach so viele Künstlerinnen gibt mittlerweile, die spannende Dinge machen. Das ist ein sehr erfreulicher Aspekt. Ansonsten, was weniger erfreulich ist, sind, ich würde mal sagen, Gagenentwicklungen und auch die zunehmende Kommerzialisierung der ganzen, KünstlerInnen-Vermittlung. Wir hatten auch früher natürlich mit Agenturen zu tun, aber ja, vielleicht ist das jetzt auch ein leicht verklärter Blick, den ich habe in die Vergangenheit, aber mir ist es anfänglich ein bisschen etwas freundschaftlicher vorgekommen, der ganze Umgang, gerade was Booking-Vorgänge und Dinge betroffen hat. Mittlerweile ist es schon sehr, sehr, sehr Business fokussiert, auch der Weg, der zum Booking von manchen Künstlerinnen und Künstlern führt.
Aber das kann ja auch sein, dass du anders behandelt wirst, weil du ja sehr repräsentables Festival repräsentierst und dann wird mit dir anders gesprochen, als wenn du jetzt eine Party im Backhaus veranstaltest und jemanden buchen willst.
Könnte sein, wobei ich glaube, dass es also wenn man sich den ganzen Festivalmarkt, und ich spreche jetzt wirklich von einem Markt, anschaut, dann ist das ist wahnsinnig gewachsen in den letzten Jahren. Man muss sich nur anschauen, wie viele Festivals in Kroatien in den letzten 10 Jahren aus dem Boden geschossen sind. Es gibt international auch die Tendenz, dass immer weniger große Player immer mehr von dem Kuchen sich aufteilen, was die ganze Veranstaltungslandschaft betrifft. Das bekommen wir in Graz oder Österreich noch gar nicht so mit. Ich bemerke das oft im Gespräch mit ausländischen Partnern, da fallen halt Namen wie Live Nation zum Beispiel, das ist einer der größten Konzertveranstalter weltweit, nämlich wirklich weltweit. Und das sind so riesige Tourneen von bestimmten Artists, die dann wirklich von sehr wenigen Playern organisiert werden. Das spielt auch in den Vorverkauf rein. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt schon so Konsolidierungstendenzen, wo man eindeutig sieht, dass wirklich versucht wird, den ganzen Musik- und Kreativbereich zunehmend zu fast industrialisieren. Und das spielt, also diese Dynamiken spüren dann tatsächlich auch so, würde ich sagen, nach wie vor kleinere Veranstalterinnen und Veranstalter wie wir, wenn es dann darum geht, gewisse Dinge anzufragen oder dingfest zu machen.
Okay, aber kann man das nicht auch so erklären, dass eben, hat das nicht auch mit den Plattenverkäufen, also Platten werden eigentlich nicht...
Richtiger Punkt, ja, absolut. Das eine ist untrennbar vom anderen verbunden. Es gibt auch diese Dynamiken in den letzten Jahren, dass einfach der Tonträgerverkauf als solcher tatsächlich immer weniger eine Lebensgrundlage für Musikerinnen darstellt. Wir kennen ja alle die Zahlen, die immer wieder zirkulieren, wie wenig man mit Streaming verdient, obwohl trotz Millionen der Post nach bekannte Artists zum Teil immer wieder Statistiken, die dann zeigen, dass sie, ich sage mal jetzt, ein paar hundert Euro verdient haben mit Tracks, die ein paar Millionen Mal über Spotify abgespielt wurden. Das heißt, Musikerinnen und Musiker sind dazu gezwungen aufzutreten, wenn sie von ihrer Kunst leben wollen. Und hat sicher auch damit zu tun, ne, dass zum Teil diese Gagenverhandlungen oder Dinge, dass das einfach ein bisschen rougher geworden ist. Und weil es einfach wirklich auch um einen Überlebenskampf für bestimmte Marktteilnehmerinnen geht.
Andererseits ist es ja gut für die BesucherInnen, weil es gibt mehr Angebot. Und gerade Festivals sind ja lustig im Freien.
Ja.
Also hat alles seine Seiten. Mein persönliches Lieblingsmotto ist, niemand ist gut allein. Und mir scheint, das Elevate hat im Laufe der Zeit sehr viele UnterstützerInnen aus dem In- und Ausland gehabt. Für welche Kooperationen und Netzwerke bist du persönlich sehr dankbar und wie hat die Zusammenarbeit in der Praxis konkret ausgesehen?
Netzwerke und Zusammenarbeiten, die uns sicher sehr geprägt haben in den letzten Jahren auch als Festival, auch was die ganze Dramaturgie des Festivals betrifft oder auch die ganze Identität des Festivals betrifft, sind sicher die beiden EU-Kooperationen, an denen wir beteiligt waren. Creative Europe ist so der Fachbegriff. Das heißt, das ist die Kulturförderschiene der Europäischen Union. Und über zwei dieser Projekte, eins heißt Reimagine Europe, das zweite We Are Europe, wo wir einfach mit Partnern wie dem Sona in Barcelona, Nuisa Noa in Frankreich, CO Pop aus Köln einerseits oder auch so Institutionen wie Paradiso in Amsterdam, InnerGRM zusammengearbeitet haben. Das ist eine Pariser Institution, wo wir mit wahnsinnig spannenden Persönlichkeiten und auch Institutionen kooperieren durften. Und das hat auch so ein bisschen den Blick auf unser eigenes Festival positiv beeinflusst, weil manchmal, ich glaube, war jetzt bei uns wahrscheinlich nicht der Fall, aber es kann schon mal passieren, dass man auch so ein bisschen betriebsblind wird, wenn man etwas sehr lange macht. Und diese beiden Projekte haben uns wirklich dazu gezwungen, also im positiven Sinne, mit nochmals einem anderen Blick auf Möglichkeiten zu schauen, die uns auch die Stadt Graz als Festivalspielort bietet, auch was die Dramaturgie des Festivals betrifft, hat auch dazu beigetragen, dass wir den Diskursbereich des Festivals auch ein bisschen anders weiterentwickeln konnten und vor allen Dingen auch dazu geführt, dass es eine Arts-Schiene, also die dritte Programmsäule, dass die maßgeblich ausgebaut wurde.
War die von Anfang an dabei oder habt ihr die hinzugefügt?
Es hat immer wieder, in den ersten 10 Jahren eher singulär, hatte aber sicher auch Budgetgründe, immer wieder so Installationen und Aktionen gegeben. Oder auch so Interventionen. Also wir wollten oder hatten immer schon vor, diese unter Anführungszeichen Lücke zwischen Musik und Diskurs über künstlerische Projekte zu schließen, was uns mal besser, mal schlechter gelungen ist. Ist ja auch nicht immer so einfach, geeignete Projekte und Partnerinnen und Partner dafür zu finden. Und so ab 2018, würde ich sagen, ist das dann tatsächlich auch mehr geworden. Und ein fixer Bestandteil des Festivals und auch der Identität des Festivals geworden.
Und jetzt ganz eine andere Frage. Pamela Anderson hat sich ins Goldene Buch der Stadt Graz eingetragen, glaube ich. Und die Sibylle Berg wird das auch tun.
Pamela Anderson hat sich, glaube ich, nicht ins Goldene Buch der Stadt Graz eingetragen. Nein. Das ist damals eine gute Frage eigentlich, aber ich glaube, das ist an Zeitmangel gescheitert.
Ich habe es irgendwo entdeckt, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber ich habe es irgendwo gelesen, dass sie es gemacht hat.
Okay.
Aber ich weiß, dass die Sibylle Berg die wird das machen.
Wir arbeiten daran, ja.
Ja, genau. Wie viele von euren Gästen und Gästinnen stehen da schon drinnen im Goldenen? Weil es ist ja auch eine Art Respektbezeichnung von der Stadt, dass man die Gäste von euch.
Absolut. Wobei, also auch so, ich würde sagen, es ist eine Respektbezeugung den Persönlichkeiten gegenüber. Und
in erster Linie.
Ja, hoffentlich. wie viele, wir waren letztes Jahr mit Aljona Aljona im Rathaus, mit der ukrainischen Rapperin, die zu Besuch war. Genau, heuer hat es Anfragen gegeben, Slavoj Žižek betreffend und auch Sibylle Berg, wobei der Herr Žižek schon, er ist nicht mehr der Jüngste. Und ja, es gibt sehr viele Anfragen seine Person betreffend, aber er möchte wirklich hauptsächlich seine Energie für den Auftritt nutzen. Ein paar wenige Interviews und danach wieder, obwohl es natürlich eine gegenteilige Einladung von uns gegeben hat, relativ bald wieder den Heimweg Richtung Ljubljana antreten.
Ja, das ist ja nicht so weit. Jetzt ganz zum Abschluss noch ein bisschen eine persönlichere Frage. Wenn man das so lang macht wie du, Party als Business, geht man da privat noch aus?
Doch, durchaus, aber natürlich wesentlich weniger, als das in früheren Jahren der Fall war. Hat wahrscheinlich auch mit Interessenslagen zu tun, die sich dann im Laufe der Jahre ändern. Aber Musikveranstaltungen zu besuchen oder Veranstaltungen generell zu besuchen, ist mir nach wie vor sehr wichtig. Also das ist auch etwas, ich komme auch immer wieder mit neuen Ideen zurück, wenn ich dann auch mal im Ausland ein Festival besuche oder eine Konferenz besuche. Und ist manchmal tatsächlich mehr Inspiration, als sich jetzt da so stundenlang mit Recherche zu beschäftigen. Manchmal reicht einfach eigentlich ein gutes Festival zu besuchen und man kommt mit sehr vielen Ideen wieder zurück.
Und welche würdest du empfehlen jetzt, wurscht, ob es musikalisch oder auch nur wegen der Lage ist?
Festivals? Also eigentlich kann ich so ziemlich alle unserer Partnerfestivals empfehlen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind sehr unterschiedliche, da sind sehr große Sachen dabei, wie das Sonar-Festival in Barcelona. Wenn man das noch nie gesehen hat, ist sicher so der Blueprint für urbane, große Festivals in Städten. Und auch gibt es jetzt mittlerweile schon, ich glaube, die haben heuer ihr 30-jähriges Jubiläum. Aber ist nach wie vor eine Sache, die man sicher mal anschauen kann. Natürlich Barcelona auch immer eine Reise wert. Aber das ist jetzt eines der größeren. Ein zweites größeres, das ich auch nennen möchte, ist das Nuit Sonore Festival in Frankreich, in Lyon. Also auch so ähnlich, nicht ganz vergleichbar, aber auch die Second City von Frankreich nach Paris. Auch ein Riesenfestival mit 100.000 Besucherinnen oder plus 100.000 Besucherinnen. Und auch so all over the place, all over the city mit unterschiedlichsten Kunstinstallationen, Open-Air-Bühnen und so ein wunderbares Sommerfestival. Und ansonsten gibt es sehr viele spannende kleinere Festivals. Ich denke an das Insomnia-Festival in Norwegen, wo wir zwei, dreimal zu Besuch waren, auch mit steirischen Künstlerinnen im Gepäck. Das Terraforma-Festival nördlich von Mailand ist eins, das ich in den letzten Jahren besucht habe, was mir sehr gut gefallen hat, auch von der Dramaturgie her. Wir werden jetzt zusammenarbeiten mit dem Semibreve Festival in Portugal. Da freue ich mich auch schon auf den ersten Besuch, war ich noch nie, aber haben auch Lineups, Programme, die unseren sehr ähnlich sind. Das Unsound Festival ist auch so ein absoluter Klassiker in Krakau, das immer im Herbst stattfindet. Zum alten Elevate-Termin, der ja bis 2017 so um den Ende Oktober herum war. Ja, also es gibt viele Festivals, mit denen wir auch zusammenarbeiten, wo ich uneingeschränkt den Besuch empfehlen kann.
Super, vielen Dank, lieber Bernhard. Alles Gute fürs heurige Festival. Und danke.
Danke für die Einladung.